Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte in der heutigen Episode meine Erfahrung mal berichten über meine letzte Urlaubsreise, die nach England ging, also konkret nach London, und die wir bewusst mit dem Zug gemacht haben statt mit dem Flugzeug, um ja, klimaneutral zu reisen, da die Flugreisen ja deutlich stärkere oder größere Treibhausgasemissionen haben. Daher Empfehlung ist also Reisen idealerweise mit dem Zug zu machen. Und da wollen wir so ein bisschen berichten über die Planung der Reise, die Vorbereitung und dann die Durchführung der Reise mit allem Für und Wider. Und dann diskutieren wir am Ende nochmal die Vorteile, Nachteile, wenn man jetzt mit dem Zug international reisen möchte im Vergleich zu, ich denke mal noch dem oder mittlerweile dem Standard-Transportmittel, nämlich dem Flugzeug. Vielleicht zum Einstieg oder einen Überblick mal zu geben. Das Umweltbundesamt hat Emissionszahlen zusammengestellt, veröffentlicht für unterschiedliche Verkehrsmittel. Jetzt im Personenverkehr und auch bezogen auf Deutschland. Da hat jetzt ein Flugzeug im Inland emittiert 284 Gramm pro Personenkilometer. Das heißt also, eine Person, die einen Kilometer reist mit einem Flugzeug, emittiert 284 Gramm Treibhausgase. Das ist damit das Transportmittel, das Verkehrsmittel mit den höchsten Emissionen. Auf Platz 2 kommt dann der PKW, also die Autos, Verbrennungsmotoren, die gut 150 Gramm CO2 oder Treibhausgase emittieren, bezogen auf einen Personenkilometer. Die Eisenbahn im Fernverkehr, also jetzt wieder oder weiter die Daten vom Umweltbundesamt, das ist nicht das, was die Deutsche Bahn angibt. Da liegen wir bei 50 Gramm Treibhausgasemissionen pro Personenkilometer, also nicht null. Auch wenn die Deutsche Bahn damit wirbt, dass sie ihre Züge mit Ökostrom antreibt, also die Fernzüge, die ICEs. Wenn man das auf den deutschen Strommix bezieht und so weiter, dann landet man tatsächlich bei rund 50 Gramm im Bezugsjahr 2020. Im Jahr davor, im Jahr 2019, da waren es noch 29 Gramm, also ist ein bisschen raufgegangen aufgrund der Berechnungsgrundlagen, die dahinter stehen, und natürlich auch bezogen auf die Auslastung, die deutlich zurückgegangen ist. Das bezieht sich natürlich dann auf die Corona-Zahlen. Also ich denke, die absoluten Zahlen sind an der Stelle gar nicht so entscheidend. Ich denke, was wichtig ist, also das Flugzeug hat ungefähr knapp zehnfach größere Treibhausgasemissionen im Vergleich zur Eisenbahn. Und dass der PKW, den man ja braucht, um jetzt, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, muss man noch zum Flughafen kommen. Das hätten wir mit dem Auto gemacht. Da hätte man nochmal rund 150 Gramm pro Kilometer emittiert. Ja, also die Grundlagen, es gibt verschiedenste Zahlen, die Fluggesellschaften, die Deutsche Bahn geben etwas andere Zahlen an, deswegen nehmen wir die hier vom Umweltbundesamt, es geht um die Größenordnung. Also, was war die Idee dieser Reise mit dem Zug von Trier nach London? Das geht ja seit etlichen Jahren mit dem Eurostar durch den Tunnel, quer unterm Kanal durch. Das ist nachhaltigeres Reisen als das Fliegen. Die Konkurrenzstrecke wäre gewesen, wenn man von Trier nach Luxemburg fährt und dann von Luxemburg aus nach London fliegt. Der Flughafen, der dann in London angeflogen wird, ist London City. Das ist ja der Stadtflughafen in den Docklands im Osten von London. Also nicht Heathrow oder Stansted, Luton, Gatwick, die größeren Flughäfen angeflogen sind, wie dieser kleine Stadtflughafen. Das ist sehr angenehm, weil man direkt in der Stadt ist. Also man ist dann mit allen weiteren 15 Minuten mit der U-Bahn, also mit dieser Dockland Light Railway, ist man dann vom Flughafen in London dann direkt am Tower in London. Also schon sehr attraktiv, diese Verbindung von Luxemburg, weil es mal von Finanzzentrum zu Finanzzentrum in Europa ist. Und da gibt es natürlich auch regelmäßig Flüge, die dann von Luxemburg aus starten. Aber bewusste Entscheidung, Urlaub mit der Bahn. Von Samstag oder von einem Samstag, Samstag sollte der Reisetag sein. Und ja, wie bucht man jetzt Reisen? Das muss erfahrener Reisender, für den ich mich jetzt einfach mal halte, geht das eigentlich sehr gut und elegant über die Seite der Deutschen Bahn. Da muss man unterscheiden. Es gibt dann auch eine internationale Seite der Deutschen Bahn, weil man natürlich jetzt verschiedene Eisenbahngesellschaften nutzt. Da habe ich, dass wir dann Frankreich oder durch Frankreich fahren werden und dann gegebenenfalls auch durch Luxemburg oder Belgien, haben wir natürlich verschiedene Anbieter, verschiedene Eisenbahngesellschaften. Die sind zusammengefasst auf einer Extraseite der Deutschen Bahn, auf die man dann umgeleitet wird, um dann internationale Reisen zu buchen. Also die Hinreise wäre gegangen von Trier nach Saarbrücken mit dem Regionalexpress. Das ist eine direkte Verbindung, der fährt dann ja weiter nach Mannheim. Und dass man dann in Saarbrücken umsteigt in den ICE oder TGV, was er dann gerade fährt, um dann von Saarbrücken in der direkten Verbindung dann nach Paris zu fahren. Man kommt dann in Paris in Bahnhof Paris de l'Est an und würde dann weiterfahren vom Gare du Nord in Paris. Da muss man den Bahnhof wechseln. Die sind 800 Meter auseinander, das ist direkt nebeneinander. Am Gare du Nord ist dann der Eurostar, der dann von Paris durch den Kanaltunnel fährt bis London, St. Pancras International. Also das ist der Bahnhof, dieser St. Pancras King's Cross. Das ist ein riesiger Bahnhof, also eigentlich zwei Bahnhöfe in einem. King's Cross kennt man sicherlich aus Harry Potter. Und dann St. Pancras ist dann der internationale Bahnhof, wo dann der Eurostar hält. Also das war der Plan für die Hinreise. Da trat schon das erste Problem auf, dass diese Reise an dem geplanten Samstag nicht durchgeführt werden konnte, weil in Saarbrücken Bauarbeiten waren am Wochenende, sodass der Zug nicht fuhr. Wir also deswegen die Reise um einen Tag vorverlegen mussten auf den Freitag, um dann an dem Freitag schon über Saarbrücken und Paris dann nach London zu fahren. Das war jetzt aber von der Buchung her relativ entspannt. Die Rückreise wäre dann planmäßig gewesen über Brüssel, also die andere Eurostar-Strecke, dass man dann also von London St. Pancras wieder losfährt, auch wieder an einem Samstag, dann nach Brüssel fährt und dann von Brüssel mit einem Intercity nach Luxemburg und dann von Luxemburg aus nach Trier, also auch eine direkte Verbindung, die sogar etwas kürzer ist. Also die Hinfahrt, das wären jetzt von der Strecke her 920 Kilometer gewesen, Saarbrücken, Paris, London und bei der Rückreise über Brüssel und Luxemburg wären es dann 670 Kilometer gewesen. Da trat dann das erste Problem bei der Online-Buchung auf, weil man diese Strecke nicht buchen konnte. Also die wurde zwar angezeigt und man konnte auch dann beginnen, das Ticket auszuwählen, aber dann kam dann die Rückmeldung von dem Online-Buchungssystem, dass diese Reise online nicht gebucht werden kann, sondern nur über die Service-Hotline der Deutschen Bahn oder im Service-Center. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und am Trier Hauptbahnhof im Service-Center die Rückreise zu buchen in Rücksprache. Und da wurde mir dann mitgeteilt, erstmal so ganz grundsätzlich, als ich so die Reiseplanung erläuterte, dass das, was wir da planen als Reise, ja schon sehr kompliziert wäre und dass man ja auch eine ganze Reihe an Daten jetzt erfassen müsste und soll berücksichtigen. Im internationalen Zugverkehr besteht A, eine Reservierungspflicht. Das ist anders als in Deutschland bei den ICEs. Da gibt es ja keine Reservierungspflicht für Plätze. Im internationalen Fernverkehr ist das Pflicht, also in Frankreich auf jeden Fall, in Großbritannien, im Eurostar. Dazu kommt noch, dass der Eurostar, ähnlich wie der Thalys, dadurch, dass es vor etlichen Jahren mal einen vereitelten Terroranschlag gab, wurden die Sicherheitsbestimmungen deutlich erhöht bei der Reise mit diesen Zügen, sodass man da auch Personendaten angeben muss, wenn man ist, um einfach da, ähnlich wie beim Flugzeug, Zugriff auf die, ja, auf die Reisedaten hat, also wer mit diesen Zügen unterwegs war. Das macht die Sache natürlich in der Planung, in der Vorbereitung etwas aufwendiger. Und im Service Center, ja, war schon klar, ja, auch das wird jetzt halt schon ganz schön lange dauern, diese Aufnahme dieser Daten. Und was ich dann erklärte, ja, also ich würde es ja gerne online buchen, das würde ich wohl schaffen. Aber weil es nicht geht, bräuchte ich halt die Unterstützung im Service Center. Also hieß es dann, ja, eigentlich macht das ja das Service Center an den Hauptbahnhöfen gar nicht, sondern das ist die Zentrale, die sitzt, glaube ich, in Berlin, für diese Buchung. Und darüber ginge das. Und als ich dann noch dann zeigte auf dem Smartphone, welche Verbindung das Problem ist, habe ich dann die Erklärung bekommen, also diese Reise London-Brüssel und dann Brüssel-Luxemburg-Trier, muss man getrennt buchen, weil das Buchungssystem nicht in der Lage ist, diese beiden unterschiedlichen Züge oder Zugarten, nämlich Eurostar und Intercity Belgien, separat, also in einem Rutsch zu buchen. Das muss man getrennt buchen über zwei unterschiedliche Webseiten. Na gut, damit war dann klar, das schaffe ich dann auch allein, habe das dann auch gemacht. Also, erst die Reise mit dem Eurostar gebucht über die Bahn-Webseite von London nach Brüssel. Und dann im zweiten Schritt von Brüssel über Luxemburg, dann wieder zurück nach Trier. Das war dann von der Buchung auch überhaupt gar kein Problem. Ja, also dann gebucht. Es kam dann sogar vor Reiseantritt schon die Information von der Deutschen Bahn per E-Mail, dass die Rückreise, diese geplante Rückreise über Brüssel, Luxemburg, Trier nicht möglich ist, weil auch dort in Belgien an dem besagten Samstag, dem Reisetag, dann Bauarbeiten wären, sodass diese Verbindung nicht existierte. Da war ich dann wieder beim Service Center der Deutschen Bahn und habe dann diese Strecke oder diesen Reiseabschnitt dann umbuchen lassen. Das war eine Zugbindung, die ich da hatte, um dann anders von Brüssel wieder nach Trier zu kommen. Die Alternativroute war dann über Köln und Koblenz, also außenrum und nicht direkt über Brüssel und Luxemburg, sodass man erst von Brüssel mit dem ICE nach Köln gefahren wäre, dann von Köln nach Koblenz und dann eine zusätzliches Umsteigen dann, um dann von Koblenz mit dem Regionalexpress die Mosel hochzufahren bis nach Trier. Das Umbuchen war kein Problem. Ja, Bedingung war halt, dass dann diese Zugbindung aufgehoben war, weil das eine Zugbindung war bei der Reise von Brüssel über Luxemburg nach Trier. Das musste dann einmal geändert werden. War aber auch jetzt gar kein Problem, ging auch recht zügig, sodass wir dann einfach frei waren. Und diesen Sparpreis, den es da gab, sogar für die erste Klasse, das war ganz angenehm, dass wir von Brüssel dann nach Trier in der ersten Klasse hätten fahren können. Alle anderen Strecken waren zweite Klasse, aber dieser Streckenabschnitt war erste Klasse. Nicht wirklich viel teurer, sondern ein Sonderangebot. Aber halt Zugbindung, die war jetzt aufgehoben, das war eigentlich ganz gut. Ja, also von daher, Buchung kein Problem, war alles also dann parat. Dann Reiseantritt mit entsprechenden Koffern. Das ist natürlich der Vorteil im Zug. Man hat ja keine direkte Beschränkung, was das Reisegepäck angeht. Das ist anders als im Flieger. Da ist man ja noch etwas eingeschränkter. Man hat ja auch kein Check-in vorher bei den Reisen, also bei den normalen Zügen. Das ist beim Eurostar anders. Da kommen wir gleich drauf. Also man ist ja deutlich flexibler. Beim Eurostar gibt es zwar eine Gepäckbeschränkung, aber die wird nicht wirklich überprüft, da ist auch ausreichend Stauraum vorhanden. Also, Reise, kein Problem, die Hinreise. Trier-Saarbrücken, Umsteigezeit in Saarbrücken ausreichend. Also mal berücksichtigen, es kann ja nochmal zur Verspätung kommen. Das war aber jetzt bei so einer Strecke kein Problem. Dann die Weiterreise nach Paris, das ging auch völlig problemlos. Und dann in Paris einmal noch den Bahnhof wechseln. Man hat in Paris 2 Stunden Aufenthalt, die braucht man auch, weil, das ist jetzt die Besonderheit des Eurostar, das ist immer ein getrennter Bereich in dem Bahnhof, jetzt in dem Gare du Nord, weil es da für den Eurostar eine einen Sicherheitscheck gibt. Der ist nicht ganz so streng wie beim Flugzeug. Aber ehrlich, also die Koffer müssen auch auf so ein Band gelegt werden und man wird einmal durchleuchtet mit so einem Metalldetektor. Also man braucht tatsächlich, oder man Empfehlung ist mindestens 60, eher 90 Minuten vor Abfahrt des Eurostars am Bahnhof zu sein. Wie gesagt, bei der Hinreise kein Problem, weil man sowieso in der Reiseplanung diese 2 Stunden Wechselzeit vom Gare de l'Est zum Gare du Nord in Paris hatte. Das war völlig unproblematisch. Natürlich jetzt im Sommer bei der Hitze entsprechend angenehm mit den Koffern dann da durch die Gegend zu jöckeln, aber das kennt man nun mal, das nimmt man ja dann auf sich. Na, dann die Reise mit dem Eurostar von Paris nach London, auch das war völlig unproblematisch. Wenn man dann mal einmal diese Sicherheitschecks hinter sich gebracht hat, die waren jetzt auch nicht so aufwendig, das hat nicht so lange gedauert. Ich sage also mal so, warum jetzt in Paris eine halbe Stunde? Also da war jetzt nicht das Problem, dass man da viel länger hätte vorher da sein müssen. Das ging eigentlich ganz gut. Ja, und dann die Rückreise von London St. Pancras wieder zurück nach Trier. Jetzt halt schon mit der umgebuchten Route Brüssel, Köln, Koblenz. Das erste war, dass man in St. Pancras, also in London, auch wieder 90 Minuten vor Abfahrt des Zuges vor Ort sein musste für die Sicherheitskontrollen. Was man noch berücksichtigen muss, ist natürlich, wenn man nach England reist, verlässt man die Europäische Union, dadurch, dass Großbritannien ja ausgetreten ist aus der EU. Man hat also da noch eine Passkontrolle, also einmal bei der Ausreise, das war jetzt auf der Hinfahrt schon natürlich und auf der Rückreise entsprechend, also auf der Hinreise dann auch die Passkontrolle. Man verlässt erst die EU, da gibt es eine erste Passkontrolle und Pass heißt wirklich Reisepass, nicht Personalausweis, der wird in Großbritannien nicht mehr akzeptiert. Man braucht also einen gültigen Reisepass. Und dann die Passkontrolle dann noch in Paris, das sind quasi 2 Passkontrollen im Abstand von 10 Metern. Erst die Ausreise und dann die Einreise. Ich weiß gar nicht, ob man dann in Paris schon, da ist so ein Duty-Free-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob das dann noch schon englisches Hoheitsgebiet ist. Ja, eigentlich nicht. Ne? Aber also man verlässt quasi in dem Moment die Europäische Union und ist dann halt im Sicherheitsbereich, wie man das im Flugzeug halt auch kennt, wenn man da am Flughafen den Sicherheits- und Passcheck gemacht hat, ist man ja auch in so einer Art Niemandsland. Ja, also bei der Rückreise war die Empfehlung, 90 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof St. Pancras zu sein. Das war auch bitter nötig, denn die Schlange, also wir sind vormittags gefahren, die Schlange war sehr lang, die zog sich über einen großen Teil des Bahnhofs, die waren so ein bisschen abgesperrt mit solchen, wie nennt man diese Absperrbänder, um da solche Schlangenbildung zu bringen. Die war dann auch immer noch wie in so Serpentinen geformt, ging also wirklich quer durch den Bahnhof. Und wir haben tatsächlich über eine Stunde in dieser Schlange gestanden, um dann den Sicherheitscheck zu machen des Reisegepäcks und für die Passkontrolle, also Ausreise aus Großbritannien, Einreise wieder in die Europäische Union. Das wird dann in London gemacht, da sitzen dann Polizisten aus Frankreich, die dann diese Einreisepasskontrolle machen, alles problemlos, aber es dauert sehr, sehr lange. Also die Stunde haben wir gebraucht, also 90 Minuten muss man mindestens vor Abfahrt des Eurostars am Bahnhof sein, sonst wird das knapp und es droht, dass man diesen Zug verpasst. Das heißt, der Vorteil, den man ja eigentlich jetzt in Deutschland oder sonst hat, bei der Bahnreise, dass man 5 Minuten vor Abfahrt am Bahngleis ist, die hat man bei diesem Eurostar nicht. Ich weiß nicht genau, wie das beim Thales ist, ob da auch diese Kontrollen sind, aber da ist es tatsächlich so, dass diese Kontrollen jetzt beim Eurostar tatsächlich gemacht werden, liegt natürlich vor allen Dingen auch an diesen Passkontrollen. Ja, aber dann waren wir im Zug oder in diesem Duty-Free-Bereich im Niemandsland. Dann ging die Reise los mit dem Eurostar. Auch das war dann unkritisch. Der fährt ja auch mit über 300 Stundenkilometer. Also es ist schon ein Hochgeschwindigkeitszug. Dann auf der Hinfahrt oder bei der Fahrt stellte sich dann heraus, dass die Verbindung von Brüssel nach Köln nicht funktionieren wird, weil der ICE ausfallen wird wegen technischer Störungen. Das wäre jetzt grundsätzlich nicht ganz so kritisch, ist natürlich ärgerlich. Aber diese Intercity-Verbindung, die gibt es immer alle 2 Stunden. Die fährt Brüssel, Köln Richtung Frankfurt. Man hätte ja 2 Stunden später dann nochmal den Zug nehmen können. Aber auch der fiel aus wegen einer technischen Störung. Und der ICE, der 2 Stunden vor unserem eigentlich geplanten ICE gefahren wäre, ist auch ausgefallen. Also da gab es offensichtlich eine größere Störung, sodass die geplante Reise London-Brüssel und dann von Brüssel weiter über Köln, Koblenz-Trier nicht möglich war. Die Alternativroute war dann wieder über Luxemburg, dass man dann also von Brüssel weiterfährt Richtung Luxemburg, aber umsteigen in Lüttich. Mit der Einschränkung, dass die Umsteigezeit planmäßig nur 6 Minuten betragen hätte. Also eigentlich sind die Umsteigezeiten recht entspannt gewählt gewesen von dem Buchungssystem der Bahn, aber das, die 6 Minuten, das ist natürlich schon heikel, vor allem halt mit Koffern und eben mit einem sehr vollen Zug, weil in einem Eurostar, da passen so, ich glaube, um die 700 Passagiere rein. Also das habe ich dann auch direkt ziemlich großer Trubel, wenn dann der Zug an einem zentralen Bahnhof, und Brüssel ist ja nun mal ein zentraler Bahnhof, also Brüssel Midi, da ist natürlich dann ordentlich Verkehr, was die Passagiere angeht. Dann hatte sich der Zug auch noch ein paar Minuten Verspätung eingehandelt, der dann von Brüssel nach Lüttich fuhr. Dadurch, dass natürlich jetzt der ICE ausgefallen ist und die Leute, die von London nach Brüssel Richtung Köln wollten, mussten jetzt den Zug nach Lüttich nehmen als Ersatzzug. Dementsprechend war der natürlich gut voll, um nicht zu sagen sehr voll. Und da war jetzt ganz gut, dass wir dieses erste Klasse-Ticket hatten, weil wir dann den sicheren Sitzplatz haben. Denn eigentlich ist ja so die Idee, ja, Bahnreisen ist ja eigentlich ein entspanntes Reisen. Man hat deutlich mehr Beinfreiheit als im Flugzeug. Man hat seine Sachen beieinander und dann kann man da eigentlich ganz, ganz gut, ganz entspannt reisen. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn ein Zug ausfällt und dann alle in den anderen Zug müssen. Und dann das Umsteigen in Lüttich mit den geplanten 6. Dann waren es tatsächlich nur noch 3 Minuten. Man kennt das ja, das kann ja vorkommen. Und dass man dann von Lüttich weiterfuhr nach Luxemburg mit einem Intercity. Da muss man wissen, also ein Intercity in Deutschland ist kein Intercity in Belgien. Intercity in Belgien, das ist eher so eine Regionalbahn, die hält an jeder Milchkanne. Also das war dann auch ein sehr, ja, zähes Reisen. Es war also so eine klassische Regionalbahn, wie man sie jetzt auch aus Deutschland kennt, wo jetzt die erste und die zweite Klasse sich nicht deutlich unterscheiden. War jetzt auch kein Problem, der Zug war auch nicht voll auf der Strecke. Aber es dauerte dann doch sehr, sehr lange. Und dann in Luxemburg dann nochmal das Umsteigen Richtung Trier. Auch das war dann auf dieser Ersatzroute dann nur eine Regionalbahn, sodass auch da nochmal wirklich an jedem Mini-Bahnhof auf der Strecke bis nach Trier gehalten wurde. Sodass wir tatsächlich summa summarum von Haustür zu Haustür auf der Rückreise 12 Stunden gebraucht haben. Und das ist natürlich schon, also das muss man wollen. Das geht mit dem Flieger natürlich deutlich schneller. Also die Reise von Haustür mit dem Flugzeug, also von Trier, dann zum Flughafen nach Luxemburg, da natürlich dann eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher da sein, Koffer aufgeben. Dann die Flugreise von Luxemburg nach London, das dauert eine gute Stunde und dann muss man ein bisschen aufs Gepäck warten. Also von Haustür zu Haustür dauert es mit dem Flieger ungefähr 6 Stunden. Wir haben jetzt bei der Reise, also bei der Hinreise waren es so ja, ungefähr 10,5 Stunden. Auf der Rückreise waren es dann halt 12 Stunden, die wir gebraucht haben. Also eine Zeitersparnis hat man nicht. Das ist jetzt aber auch nicht überraschend. Das erwartet man jetzt nicht bei der Bahn, dass da die Verbindung schneller ist als mit dem Flieger. Kosten oder Zeitfaktor ist halt diese Wartezeit für den Eurostar. Wenn die nicht wäre, dann ginge die Reise deutlich schneller und deutlich flexibler, weil man dann einfach diesen Vorlauf nicht braucht. Ja, also von daher, man muss das wollen. Zweiter Zweiter Punkt, und wir gehen jetzt auch schon in Richtung Fazit. Also klar, wir sind von A nach B gekommen und wieder zurück. Aber die Reisezeit ist deutlich länger. Die Bequemlichkeit ist in Ordnung. Also wenn jetzt ein Zug gut gefüllt ist mit seiner Sitzplatzreservierung, ist man ja trotzdem safe. Man hat natürlich immer das Risiko beim Umsteigen. Also ich sag mal, einmal umsteigen beim Fernverkehr, das schafft man eigentlich ganz gut. Zweimal umsteigen wird schon lang, also riskanter, dass das schief gehen kann. Die Planung der Reise ist deutlich aufwendiger mit der Bahn als mit dem Flugzeug, weil man einfach diese Buchung nicht so einfach durchführen kann. Das ist also wesentlich komplexer. Und wenn es dann auch noch zu Störungen während der Reise kommt, also Ausfälle von Zügen, dann muss man schon ja, erfahrener sein, um dann eine vernünftige Alternativroute zu finden. Wenn man dann noch anfangen müsste, jetzt an einem Bahnhof am Schalter sich dann eine Alternativroute geben zu lassen, dann würde man seine Anschlüsse nicht bekommen. Wenn man jetzt mit dem Smartphone und den Bahnseiten umgehen kann, ist das kein Problem. Aber es bleibt immer noch das Risiko, kriegt man den Anschluss, wie sieht es mit Verspätungen aus? Die hatten wir jetzt zum Glück tatsächlich nicht. Also ein weiterer Nachteil der Bahnreise gegenüber dem Flugzeug. Ein weiterer entscheidender Punkt ist tatsächlich, dass die Bahnreise teurer ist. Also trotz Bahncards, die wir hatten, die natürlich jetzt erstmal auch nur in Deutschland gelten, und wenn man in Trier startet, man da nicht wirklich viele Vorteile hat. Aber dennoch ist die Flugreise hin und zurück nach London, inklusive jetzt Parkgebühren, die man dann berücksichtigen muss, und man muss auch dann auch ehrlicherweise noch die Fahrtstrecke mit dem Auto bis zum Flughafen berücksichtigen, wäre die Flugreise ja, ungefähr 20-25% günstiger gewesen. Das heißt also, Bahnreisen muss man wollen, dauert länger und muss man sich auch leisten wollen. Also war jetzt nicht deutlich teurer, aber es sind schon ein paar hundert Euro, die das mehr kostet, bei keiner Zeitersparnis. Also das ist schon ein doppelter Nachteil, den man berücksichtigen muss. Und wenn man jetzt noch irgendwelche körperlichen Einschränkungen hätte, ist das natürlich mit der Bahnreise nochmal eine Stufe unbequemer. Was mir dann noch aufgefallen ist auf den Zugreisen, also man schimpft ja vielleicht gerne mal über die Mobilfunkqualität in deutschen Zügen und auf den deutschen Zugstrecken. Auch dass dann dass das WLAN entsprechend schwache Verbindung hat zum Internet. Das ist in anderen Ländern genauso. Also in Frankreich, Belgien, auch in Großbritannien war also die Mobilfunkverbindung während der Zugfahrt unterirdisch. Klar, entlang der Bahnstrecken stehen halt keine Mobilfunkmasten, sodass einfach auch die Züge keine Verbindung bekommen. Einfach stark schwankende Qualität, das haben alle Länder dieses Problem. Was sind jetzt die Vorteile des Bahnreisens? Sie ist natürlich zwar nicht klimaneutral, aber was die Emissionen angeht, deutlich besser. Also wenn wir uns das mal angucken oder mal vergleichen, also die Hinfahrt, das waren jetzt 920 Kilometer über Paris, die Rückfahrt, das waren 670 Kilometer, die wir gebraucht haben über Brüssel und Luxemburg, also summa summarum waren wir dann also bei ja, knapp 1600 Kilometer Fahrtstrecke. Und wenn man das jetzt umrechnet mit diesen Treibhausgas-Emissionsfaktoren, landen wir tatsächlich bei rund 80 Kilogramm CO2-Emissionen pro Person. Das war also der Zug, das ist nicht null, sondern wenn wir jetzt mal die Daten vom Umweltbundesamt nehmen, wie er einleitend erklärt, dann sind wir so bei 80, ungefähr bei 80 Kilogramm Treibhausgasemissionen. Die Flugreise, wenn man die sich anguckt, also wir müssen einmal berücksichtigen, man muss mit dem Auto fahren, das sind so von Trier nach Luxemburg rund 40 Kilometer. Dann haben wir die Strecke von Luxemburg nach London mit dem Flieger. Das sind dann ja, so knapp 600 Kilometer, die man da fliegt. Und dann jetzt multipliziert mit diesen Treibhausgasfaktoren, also diese 40 Kilometer, die man fährt, mal die 150 Gramm. Da sind wir so ungefähr bei Ja, das sind so 6 Kilogramm CO2-Emissionen pro Person. Und dann die Strecke von Luxemburg mit dem Flieger. Da sind wir dann, sagen wir mal, 600 Kilometer, die man dann fliegt. Eine Strecke mal die, ja, das sind ja so 280 Gramm, wenn wir die mal annehmen. Da sind wir so bei ungefähr 170 Kilogramm CO2-Emissionen. So, die muss man ja mal zwei nehmen, weil man ja wieder zurück muss. Das heißt also, wir sind dann bei, ja, 340 plus 12 oder plus 24, wenn wir dann auf, also plus 12 so rum, wenn man 6 Kilometer für 6 Kilogramm CO2-Emissionen fürs Auto mal 2 hin und zurück sind 12, plus die CO2-Emissionen aus dem Flug, da sind wir bei 360 Kilogramm. Das heißt also, eine Person emittiert 360 Kilogramm Treibhausgase bei der Hin- und Rückreise Trier-London. Mit dem Zug waren wir bei 80. Also, das ist deutlich weniger. Wenn wir jetzt sagen, also diese 80 bezogen auf die 360, das ist ja nun rund ein Viertel. Ne? Also, man hätte deutlich weniger Treibhausgasemissionen, was ja eigentlich das Ziel ist bei der Bahnreise. Man will ja weniger Treibhausgase emittieren, wenn man sagt, ich möchte darauf achten. Und ich nochmal als Professor für erneuerbare Energien sollte man das natürlich im Blick haben und versuchen, klimaneutral, emissionsarm zu reisen. Zweiter Vorteil oder weiterer Vorteil ist dann auch noch, dass die Transportkapazitäten in dem Zug natürlich deutlich besser sind. Ich hatte schon gesagt, die Gepäckeinschränkungen sind deutlich geringer. Ja, in so einen Fernzug passen sicherlich 10-mal mehr Personen als ins Flugzeug. Also ein Flugzeug, was jetzt von Luxemburg nach London fliegt, da sind so richtig rund 70 Plätze drin. In so einen Zug passen so, ja, 600, 700 Personen, würde ich mal schätzen. Also von daher hat man da natürlich nochmal den Vorteil, dass man da etwas besser oder mehr Personen, mehr Passagiere transportieren kann. Ja, was ist jetzt die Quintessenz dieser Reise? Man muss diese Bahnreise wollen. Sie ist unbequemer durch das viele Umsteigen, ich schwere einen Koffer, das muss ich beim Flieger alles nicht berücksichtigen, gebe ich ab, dann ist er weg. Es dauert länger, es ist teurer. Der Aufwand der Planung ist deutlich größer in der Vorbereitung und das Risiko, dass was schief geht, ist auch groß. Klar, der Flieger kann auch mal ausfallen, man kann Verspätungen haben, wenn man einen Anschlussflug braucht. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber dennoch muss ich sagen, internationale Bahnreisen, jetzt vor allem auch ins EU-Ausland, sind im Vergleich zu den Flugreisen völlig unattraktiv. Also das ist, ich weiß nicht, ob das politisch unattraktiv ist, aber Bahnreisen ist nicht sexy. Also sexy ist Auto oder Flugzeug. Es ist günstiger, es also wird natürlich auch indirekt subventioniert in den einzelnen Ländern, wo das Kerosin dann anders besteuert wird. Also das muss man schon wollen. Jetzt kann man nicht sagen, ja, man kann den Flug ja diese Treibhausgasemissionen beim Flug kompensieren. Da gibt es verschiedene Anbieter. Die Fluggesellschaften machen das selber oder bieten das selber an, dass man dann so ein Häkchen setzen kann. Ich möchte gerne klimaneutral fliegen. Dann zahlt man ein paar Euro mehr und dann werden da, ich weiß nicht, Bäume gepflanzt oder irgendwelche Projekte unterstützt. Ist sicherlich auch eine Art Greenwashing, die da passiert, denn also die Emissionen sind ja trotzdem da. Wichtiger ist, dass man diese Emissionen vermeidet, statt sie zu kompensieren. Das hätte man jetzt aber machen können. Von daher, also aus meiner persönlichen Sicht, ist das, was die Attraktivität angeht, völlig uninteressant, mit der Bahn zu reisen. Das ist mit dem Flugzeug deutlich bequemer, günstiger, schneller. Für Privatreisen, Urlaubsreisen kann man sagen, ja, da hat man ja Zeit, da hat man keinen Stress. Da gehört das Reisen vielleicht auch schon so ein bisschen zum Urlaub dazu, obwohl es jetzt, wie gesagt, nicht wirklich entspannt war, wenn man da so auf heißen Kohlen sitzt, vor allem bei der Rückreise und hoffen muss, dass die Anschlüsse klappen. Im Geschäftsbereich oder im privatwirtschaftlichen Bereich ist das gar keine Option. Also wenn es teurer ist, ist es sowieso keine Option. Man muss ja nur berücksichtigen, dass die Fahrzeit, die man dann im Zug verbringt, auch indirekt Personalkosten verursacht. Wenn man die noch mit draufrechnet, ist also eine Reise, die länger dauert als mit der Bahn, als mit dem Flugzeug, völlig unattraktiv, weil man da Zeit verschwendet, auch wenn man im Zug vielleicht anders arbeiten kann als im Flieger. Man hat ja normal eine Internetverbindung, die man im Flieger nicht hat. Aber dennoch ist das, glaube ich, im Geschäftsbereich, sind internationale Bahnreisen in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen unattraktiv. Ich sage mal, von Metropole zu Metropole kann das vielleicht noch funktionieren, aber selbst, ich sage mal, Berlin-Paris ist mit dem Flieger deutlich schneller, bequemer als mit der Bahn. Das ist schwierig. Also solange wir es in Europa nicht schaffen, die großen Metropolen mit entsprechenden schnellen Fernzügen im Stile eines TGV zu verbinden und die Umsteigemöglichkeiten, die Taktung aufeinander abzustimmen, das ist natürlich mit den verschiedenen Ländern gar nicht so trivial, aber es muss mehr Direktverbindungen geben, wie man das bei Flieger auch hat. Also wenn ich nach London fliege, fliege ich ja nicht von Luxemburg erst nach Paris und von Paris dann nach London, sondern ich habe eine Direktverbindung. Die gibt es im Zugverkehr so nicht. Die müsste geschaffen werden, damit das attraktiv wird. Denn wenn ich mit 300 km/h von Berlin nach Paris düsen kann im Zug, dann könnte das wieder attraktiv werden. Dann dauert es immer noch ein bisschen länger, aber wenn ich dann auch noch den Vorteil hätte, nicht länger zu brauchen fürs Einsteigen, das muss man immer berücksichtigen, dass beim Flieger ja doch eine Stunde vorher da sein muss. Wenn dieser Nachteil des Fliegens wegfällt bei der Bahnverbindung und wirklich Zeiten rechne Haustür zu Haustür, dann kann das funktionieren. Das sehe ich im Moment nicht, dass es da internationale Bestrebungen gibt, den Bahnverkehr aufzuwerten, die Metropolen zu verbinden, vielleicht auch mit Nachtzügen. Ein bisschen wird das jetzt ja gerade noch diskutiert, ob man die Nachtzugverbindung aufbaut, ausbaut. Aber auch da, das muss alles viel attraktiver gehen. Das Buchen muss deutlich einfacher werden. Es muss ein durchgängiges Buchungssystem sein, dass es also auch attraktiv ist für alle, dass man das bucht. Dann hat die Bahn eine Chance im Konkurrenzkampf gegen den Flieger und dann hat auch der Kampf gegen die Treibhausgasemissionen eine Chance. Im aktuellen Status quo und an dem, da sehe ich jetzt keine großen Änderungen, bleibt das Fliegen die Wahl Nummer 1 für die meisten, weil es schneller geht, weil es günstiger ist und die Treibhausgasemissionen spielen keine Rolle. Das wäre erst dann ein Punkt, wenn die Treibhausgasemissionen Zusatzkosten verursachen würden für die Reise, dass da die Flugtickets teurer werden. Das müsste passieren. Dann kann das funktionieren, dann kann die Bahn wieder attraktiver werden. Aber auch die Eisenbahnverbindungen in Europa müssen hinsichtlich Servicequalität und Geschwindigkeit und Optimierung einfach verbessert werden. Das ist aus meiner Sicht die klare Quintessenz. Also von daher mein persönliches Fazit, das war eine bewusste Zugreise, sehr aufwendig. Ob ich das in dieser Form nochmal mache, müsste ich mir überlegen. Die Alternative wäre nicht zu sagen, gut, dann geht es halt nicht nach London, sondern macht man halt Urlaub an der Mosel. Ja, also auch diese Freiheit will man den Menschen ja nicht nehmen, zu entscheiden, wo man Urlaub machen will, um das Klima zu schützen. Man kann sagen, ja gut, Urlaub geht halt nicht mehr im Zuge des Klimaschutzes. Ich denke, das ist nicht so. Man kann auch klimaneutrale Möglichkeiten schaffen, um in Europa Urlaub zu machen. Aber es muss deutlich attraktiver werden. Mal gucken, ob sich da in den nächsten Jahren vielleicht was entwickelt, weil dann einfach durch das stärkere Bewusstsein des Klimawandels da auch ein Umdenken erfolgt auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auch auf wirtschaftlicher Ebene, sodass das Bahnfahren wieder attraktiv ist, denn wir haben ein bestehendes Infrastruktursystem bei der Bahn, das müsste immer ausgebaut werden, verbessert werden, instand gehalten werden, um auch Hochgeschwindigkeitszüge zu fördern. Aber dann haben wir diese Verbindung und dann können wir das wieder reaktivieren und dann mittelfristig klimaneutral oder emissionsarm in Urlaub fahren. Ja, also das ist meine Erfahrung des Sommerurlaubs. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören dieser Podcast-Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Okay.